Bei uns im Studio mal wieder Tanja Krienen.
Ja, ich muss dich nur korrigieren, es ist am 16.
Am 16. Entschuldigung.
Aber das macht doch nichts. Es geht nämlich darum, dass ich an diesem Tag die Ausbürgerung von Wolf Biermann zum 25. Mal jährt. Und da wird es also mehrere Veranstaltungen geben. Zum einen eine große Diskussion mit Bürgerrechtlern aus der ehemaligen DDR. Zum zweiten einen Empfang zu Ehren Wolf Biermanns. Und drittens ein großes, ja in Anführungsstrichen, Jubiläumskonzert mit Biermann. Und zu diesen Veranstaltungen bin ich auch geladen. Zudem gibt es am 13. November, also drei Tage zuvor, die Präsentation eines Buches,
ja,
das der ARD-Chef Fritz Pleitgen herausgeben wird, mit dem Titel Die Ausbürgerung, Anfang vom Ende der DDR. Und zu diesem Buch habe ich auch einen Beitrag beigesteuert. Es werden auch andere recht prominente Leute dort erscheinen, die einen Beitrag beigesteuert haben, nämlich Marianne Birtler, Bärbel Bohley beispielsweise, Ralf Giordano, Manfred Krug, Günter Wallraff und so weiter.
Also es Carmen ist, Thomas,
Carmen Thomas
noch
ja,
erwähnen.
Genau,
ja.
Und eine ganze Reihe eigentlich aller hochkarätigen ehemaligen Schriftsteller aus der DDR. Ja, und ich denke, das werden 3-4 ganz interessante Tage dort in Berlin werden.
Jetzt hattest du mir gesagt dann ja, dass das auch einen Zusammenhang haben sollte mit der IG Metall.
Ja, es ist ja so, dass die IG Metall vor 25 Jahren dieses Ausbürgerungskonzert, beziehungsweise das Konzert, das letztlich der Grund war, einen Grund für die DDR-Regierung gab, ihn herauszuschmeißen aus der DDR, von der IG Metall veranstaltet wurde.
Ja.
Und nun ist die IG Metall wieder dabei in Gemeinschaftsarbeit mit dem Deutschlandfunk und der Aufarbeitungsorganisation für die Stasi-Verbrechen von Rainer Eppelmann, von dem ich halt auch eine Einladung bekommen habe.
Vor 25 Jahren, Tanja Krienen, warum ist denn Wolf Biermann in den Westen gekommen und warum ist er dann nur nach dem Konzert ausgebürgert worden?
Ja, man müsste eigentlich die Frage stellen, wie kam er eigentlich in den Osten? Denn er ist ein Hamburger Junge. Er ist also 1936 in Hamburg geboren worden als Sohn eines jüdischen Kommunisten. Sein Vater wurde von den Nazis dann im KZ umgebracht und Wolf Biermann ist also 100% kommunistisch erzogen worden. Und das hat dazu geführt, dass er mit 16 Jahren 1953 in die DDR zog als überzeugter kommunistischer Jugendlicher. Und irgendwann hat er dann begonnen, Lieder zu machen. Das waren eigentlich ganz harmlose Sachen. Und wenn wir uns das heute anhören, fragen wir uns eigentlich, wie konnte er mit diesen Liedern Probleme bekommen in der DDR? Wenn wir uns das Lied zum Beispiel anhören, die Ballade vom Traktoristen Kalle aus Prenzlau, dann werden wir sehen, macht er einige leicht ironische Anspielungen auf das Leben in der DDR. Aber das, meine ich, müsste jeder Staat verkraften können.
Der erzogene Kommunist in Hamburg ist dann zur DDR gegangen. Aber zu der Zeit, sagen wir es mal so wieder mit unseren Sprichwörtern, war doch die Welt noch in Ordnung in der DDR, oder?
Ja, scheinbar. Er kam 1953 rüber und sein erstes Erlebnis, was er da bewusst halt mitbekommen hat, war der 17. Juni. Das kritische Denken hat dann erst später eingesetzt, als er selbst von Maßnahmen betroffen war. Er ist eigentlich bei uns dann im Westen richtig bekannt geworden durch die Einladung von Wolfgang Neuss, der hier ein sehr bekannter Schauspieler war, ein Kabarettist, ja, manche sagen auch ein bisschen Politclown und so weiter. Der hat ihn 1965 aber nach Frankfurt eingeladen und dann gab es dieses große Konzert, wo Biermann und Neuss zusammen aufgetreten sind. Und da müssten wir uns dann eigentlich auch einen kleinen Ausschnitt mal anhören.
Gut. Ja. 1976 ja eigentlich nicht der Punkt war. Es fing ja 1965 schon an.
Genau, ich sprach ja von dem Konzert mit Wolfgang Neuss. Danach ist er im Osten vom 11. Plenum der SED verboten worden und durfte gar nicht mehr auftreten. Er wurde aber halt durch dieses Konzert mit Neuss im Westen auch immer stärker bekannt. Mhm. Er hat dann seine Bänder rausschmuggeln lassen. Es wurden dann Platten gepresst im Westen und so hat er dann hier in Westdeutschland ein großes Publikum erreicht, unter anderem halt auch mich als junger Mensch. Er hat auch damals zum Beispiel, als die Schüsse auf Rudi Dutschke fielen, ein sehr schönes Lied gemacht, Drei Kugeln auf Rudi Dutschke. Er hat dann richtige Hits im Grunde genommen geschrieben, die für uns junge Linke eigentlich sehr bekannt waren, der Hugenottenfriedhof. Und dann kamen aber diese Probleme mit der Staatssicherheit der DDR, weil es klar war, es zogen sich kritische Geister zu ihm hin. Seine Bänder wurden in der DDR überspielt. Viele Leute, die später in der Bürgerrechtsbewegung aktiv waren, haben seine Lieder gehört und das war der Grund dazu, dafür, dass die Stasi ihn ins Visier nahm und er immer größere Probleme bekam.
Tanja Green, aber für uns hier, die ja nur hier im Goldenen Westen waren, ist es unwahrscheinlich, dass es damals da schon, ich sag mal, im Untergrund eine Protestbewegung gab. Mhm. Denn er schien ja dazu zu gehören.
Ja, man fragt sich wirklich, warum er diese Probleme bekommen hat. Ja. Weil wenn man seine Lieder hört, er ist immer für einen Sozialismus eingetreten, nur für einen etwas anderen Sozialismus. Ja. So wie ich mir das als junge Linke im Grunde genommen auch vorgestellt habe. Ich habe damals auch Ja zur DDR gesagt, ganz klar, aber halt nicht so. Mhm. Und mich hat es dann sehr irritiert, dass solche Leute wie er natürlich Probleme bekamen. Und richtig, zum großen Knall ist es dann 1976 durch diese Ausbürgerung gekommen, als ich auch ihn sehen wollte hier im Westen. Die IG Metall hatte damals dieses Konzert organisiert in der Kölner Sporthalle und eine Woche später sollte eine Veranstaltung in Bochum stattfinden, ebenfalls von der IG Metall organisiert, und dort habe ich mir Karten gekauft und wollte mir dieses Konzert ansehen, und zwischen diesen Ereignissen erfolgte seine Ausbürgerung. Begründet wurde das mit in diesem Kölner Konzert. Die SED schrieb damals, er hätte in diesem Konzert gesagt, ich bin zu jeder Schandtat bereit gegen den Sozialismus. Das ist aber nicht wahr. Wir können uns die Stelle gleich mal anhören. Und es gab einen Zuruf im Kölner Konzert. Da forderte jemand, er möchte doch gerne das Lied von Oma Mäume bringen. Und da hat er gelacht und hat gesagt, ich bin zu jeder Schandtat bereit, vielleicht mache ich das. Und das wurde zum Anlass genommen, ihn auszubürgern.
Ja, und das hören wir uns jetzt mal an.
Das können wir uns auch anhören, ja.
Das habe ich heute gar nicht aufgeschrieben, aber ich bin zu jeder Schandtat bereit.
Das hat sich ja nach dieser Ausbürgerung eine breite Bewegung von Intellektuellen formiert, Schriftsteller, Künstler, Filmemacher, die gegen die Ausbürgerung protestiert haben und dann auch in den Westen gegangen sind. Also ob das nun Armin Müller-Stahl war, Manfred Krug, Nina Hagen beispielsweise. Mhm. Man muss ja noch sagen, dass Wolf Biermann quasi der Ziehvater von Nina Hagen war, denn er war damals mit Eva Maria Hagen liiert. Und so blutete die DDR im Grunde genommen intellektuell aus. Es haben also nur relativ wenige Leute damals noch ausgehalten. Wer raus konnte in der Zeit nach 76, der ist gegangen.
13 Jahre noch weiter existieren der DDR, weiß nicht, ob man das Existieren überhaupt nennen darf, es wurde ja immer mehr zum Zuchthaus der Leute. Also 13 Jahre hat es gedauert, bis dieses ganze Schiff unterging.
Ja, ich denke, dass diese Ausbürgerung und der Protest dagegen die Kernzelle dieses Widerstandes war, letztlich der Bürgerrechtsbewegung, die 1989 dann den Staat gekippt hat letztlich.
Ja. Und diese Widerständler waren schon damals alle in irgendeiner Form zusammengeschweißt. Ja, nicht als eingetragener Verein, sondern als, sollen wir mal sagen, als lose Bewegung, oder?
Ja, es gab ja verschiedene Initiativen in Berlin, der Künstler, die sich dann getroffen haben, die Aktionen gemacht haben und so weiter. Das war halt keine eingeschworene feste Gemeinschaft, sondern die haben in ganz anderen Bezügen oder in ganz unterschiedlichen Bezügen gearbeitet. Manche aus der christlichen Ecke, manche aus der rein linken Ecke. Also das ist keine einheitliche Bewegung gewesen, würde ich sagen.
Das sieht man ja heute noch in der PDS wieder. Sie sind ja auch nicht einheitlich, ich sag mal, sozialdemokratisch orientiert, sondern da gibt es ja auch noch die stalinistische Plattform.
Und was. Ja, man sieht das eigentlich an der Biografie der Bürgerrechtler selbst, die ja teilweise in der SPD halt gelandet sind oder bei den Grünen oder auch bei der CDU. Also daran sehen wir, dass das da ganz unterschiedliche Strömungen vorhanden sind. Ich möchte aber noch etwas sagen zur Tradition dieser Lieder. Ja. Es sind ja keine, sagen wir mal, Arbeiterlieder, wie wir das vielleicht kennen, Wann wir schreiten, Seit an Seit oder Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Das war ja im Grunde genommen selbst in der Weimarer Republik schon fast vorbei. Brecht hat da noch versucht anzuknüpfen. Biermann ist eben der klassische Liedermacher. Er hat den Begriff Liedermacher auch erfunden, angelehnt an Brechts Begriff Stückeschreiber. Und er ist ja zum Beispiel auch der Schüler noch von Hanns Eisler gewesen. Hanns Eisler, der ja diese ganzen klassischen Arbeiterlieder mit Brecht zusammen geschrieben hat. Ja. Und Biermann selbst war 4 Jahre also sein Schüler. Biermann steht also in dieser Tradition, nur es sind natürlich auch, muss man sagen, Kunstlieder, keine Lieder, die wir jetzt in Gemeinschaft singen können sozusagen, sondern die wir uns anhören können.
Was ist denn Inhalt deiner Aussage für dieses Buch?
Ja, es gibt einen Spruch von Wolf Biermann aus dem Lied Acht Argumente für die Beibehaltung des Namens Stalinallee, für die Stalinallee. Das Lied sollte auch eigentlich gespielt werden. Darin heißt es, Mensch, Junge, versteh und die Zeit ist passé. Mhm. Das hat er optimistisch rausgeschrien und meinte damit, kommt doch endlich zur Vernunft, dieser alte Stalinismus sollte doch weg sein. Mhm. Und diese Zeile habe ich sozusagen umgedreht und habe gesagt, die Zeit ist nicht passé, weil ich immer noch genügend Leute sehe, die, glaube ich, nicht verstanden haben, welche Maßnahmen damals eigentlich ergriffen wurden und die immer noch sagen diesem Biermann, ja gut, es war okay, dass man den rausgeschmissen hat.
Aha.
Ja, solche Stimmen gibt es leider immer noch. Und die Zeit ist nicht passé, auch in dem Sinne, dass wir immer daran denken, was damals passiert ist und dass wir das auch, dieses Ereignis auch in unserem Herzen als Lehrstunde, als politische Lehrstunde aufgefasst haben.